Ja, wir haben das gerade gesungen, wir wollen leben in seinem Licht. Und das passt eigentlich ideal zu allem, so was mir Gott so heute aufs Herz gelegt hat. Also das Thema Licht ohne Ende, das hört sich für uns Deutschen ja schon wie Energieverschwendung an. Da haben wir ja schon schlechtes Gewissen. Meine Frau als Amerikanerin, die hat da kein schlechtes Gewissen, da brennt eigentlich immer das Licht. Mittlerweile nicht mehr zu Hause, gell? Aber so vom Denken her einfach. Und es gibt ja so Erlebnisse, die man hat, die was mit Licht und Dunkelheit zu tun hat. Und meistens, wenn etwas Dunkles war, das hat eher so einen negativen Touch. Wenn etwas. Bin ich das? Jetzt ist besser, gell? Jawohl, machen wir so. Also, mit dem Licht und Dunkel, da haben wir ja so Erlebnisse und das bewegt ja meistens was Positives oder auch was Negatives. Also meine Frau zum Beispiel war letzten Herbst einkaufen, da stand an so einem Lebensmitteldiscounter dran, wir sparen Energie und das ist eh schon so ein dunkles Gebäude. Dann ist sie da reingelaufen, die hat nur noch die Hälfte vom Licht an und du hast nur noch so schemenhaft irgendwelche Gestalten durch den Laden huschen sehen. Und hat sie gesagt, wenn die das weiter so machen, geht da nimmer hin. Also, das Fehlen von Licht, das macht was mit uns im Leben. Wir gehen ja mit den Jugendlichen, mit denen wir arbeiten, immer wieder in Höhlen. Und das Krasse an Höhlen ist tatsächlich, in einer Höhle, in richtiger Dunkelheit, erlebt man es uns hier so im Alltag gar nicht, da ist immer irgendwo Licht, aber in wirklicher Dunkelheit gibt es kein Leben. In einer Höhle zum Beispiel, da wächst nichts. Gibt es auch keine Tiere. Obwohl manche Höhlenforscher sagen, es gibt durchsichtige Skorpione, aber die hat noch keiner gesehen. Also ohne Licht kein Leben. Und ich will heute Morgen mal ein Wort Gottes lesen aus der einzigen Predigt, die wir so von Jesus Christus haben. Und da spricht Jesus Christus über das Licht. Und das soll so die Grundlage sein für diesen Gottesdienst. Da sagt Jesus in Matthäus Kapitel 5, die Verse 14 bis 16. Also da spricht er gewisse Menschen an und er sagt zu diesen Menschen, ihr seid das Licht der Welt. Eine Stadt, die oben auf einem Berg liegt, kann nicht verborgen sein. Man zündet auch nicht eine Lampe an und setzt sie unter den Scheffel, sondern auf das Lampengestell und sie leuchtet allen, die im Hause sind. Und dann sagt Jesus Christus nochmal, so soll euer Licht leuchten vor den Menschen, damit sie eure guten Werke sehen und euren Vater, der in den Himmeln ist, verherrlichen. Also Licht ohne Ende und Jesus Christus sagt hier, ihr seid das Licht der Welt. Jetzt will ich dich einmal fragen, wenn du so durch deinen Alltag gehst, fühlst du dich als Licht der Welt? Die meisten Menschen oder Christen, die ich kenne, wenn man zu denen sagt, ja, wir sollen Licht sein, wir sind Licht in der Welt, dann würden die meisten wahrscheinlich eher sagen, ja, ich versuche auch Licht zu sein. Oder ich gebe mir Mühe, Licht zu sein. Und deswegen ist ja die Frage, für wen gilt denn dieser Zuspruch? Jesus Christus sagt ja, ihr seid das Licht der Welt, nicht versucht einmal Licht zu sein. Im Johannes Kapitel 8, Vers 12 sagt Jesus Christus mal über sich selber, ich bin das Licht der Welt. Johannes 8, Vers 12, wer das mal nachlesen will. Und dann sagt Jesus aber noch, wer mir nachfolgt, wird nicht in der Finsternis wandeln, sondern hat das Licht des Lebens. Also Jesus Christus behauptet von sich selber, ich bin das Licht der Welt. Und dann sagt ein Mensch, der ihm nachfolgt, der ist nicht mehr in der Dunkelheit, sondern der hat das Licht des Lebens, weil Jesus Christus das Licht ist. Also ein Christ ist ein Mensch, der Jesus Christus hat und der damit das Licht hat, weil Jesus Christus ist das Licht. Jetzt, wenn ein Kind Gottes sagt, ich gebe mir Mühe, Licht zu sein, dann ist eins klar, der folgt in dem Moment nicht Jesus nach. Denn Jesus sagt, wer mir nachfolgt, hat das Licht des Lebens. Wenn ein Kind Gottes sagt, ich versuche Licht zu sein, dann ist man halt allein unterwegs und gibt sein Bestes. Und das ist ein großer Unterschied. Es ist ein großer Unterschied, ob man versucht, christlich zu leben und die Dinge, die uns Gott aufträgt, zu sein, oder ob man das in Anspruch nimmt, was Jesus Christus für uns sein will und ist, als Kind Gottes. Die logische Konsequenz davon ist zum Beispiel, wenn man selber versucht, Licht zu sein, dann gibt es manchmal Tage, da fühlt man sich total hell, wenn es einem gut geht. Und vielleicht bist du gerade in so einer Lebensphase drin, da geht es ja nicht so prickelnd. Da kommt man sich auf jeden Fall nicht als Licht vor. Oder tut man sich schwer, Licht zu sein. Da ist dann oft auch wenig Freude dabei oder das artet aus in nur Pflichtbewusstsein. Ja, ich muss halt irgendwie versuchen, einen Unterschied zu machen in dieser Welt. Da ist oft wenig Begeisterung auch von Jesus selber, weil man ist gar nicht ergriffen von Christus, sondern nur konzentriert darauf, ja, wie soll ich denn leben? Und eigentlich hat man in solchen Momenten nichts zu geben, weil man gar nicht angezapft ist an die Kraftquelle, die endlose Energiequelle, könnte man sagen, das Licht selber, Jesus Christus. Also Jesus sagt zu Menschen, die Kinder Gottes sind, zu denen sagt er, ihr seid das Licht der Welt, weil ich, Christus, in euch lebe. Das ist der Grund dafür. Jetzt habe ich bringe immer gern Gegenstände mit, um was zu verbildlichen. Ich nehme jetzt einfach mal da einen Stuhl, weil das ist noch besser. Gell, ihr habt da lauter super Sachen hier. Und jetzt habe ich euch was mitgebracht. Und zwar so eine kleine, alte, schäbige Laterne. Die kleine, alte, schäbige Laterne, die hing schon jahrelang, sieht man ja, gell, bei uns im Garten als Dekorationsgegenstand. Und die ist mir nie aufgefallen, weil die hing halt einfach da im Garten. Jetzt gibt es ja noch andere Laternen, haben wir schon gesehen, gell, passt jetzt ideal. Ihr habt ja noch andere Laternen hier, gell, das ist jetzt ein bisschen größere Laterne. Die sieht da ein bisschen eindrucksvoller aus, jetzt wie das alte Ding. Wobei, mittlerweile zahlen ja die Leute für die alten Dinge noch mehr, wie für die neuen Dinge. Aber mir ist es eben nie aufgefallen, weil in dieser Deko-Laterne kein Licht gebrannt hat. Und weißt du, wenn du so Laternen hast und die hängen da einfach draußen als Dekoration im Garten und du läufst, wenn es dunkel ist, dran vorbei, da ist es völlig egal, ob die so klein ist oder so groß ist, die siehst du einfach gar nicht. Weil bei so einer Laterne kommt es nicht drauf an, auf das Äußere, sondern auf das, was ist da innen drin. Und wenn kein Licht drin ist, nimmt man sie nicht wahr. Deswegen sagt ja Jesus Christus auch, wer mich aufnimmt, wird Kind Gottes. Also es hat was zu tun mit, lebt Jesus Christus in dir, in mir. Und das ist genau der Unterschied zu allen anderen Religionen, die es gibt. Bei allen Religionen musst du versuchen, selber was zu sein und zu tun. Im Christsein geht es eigentlich darum, das anzunehmen, was Jesus Christus für uns Menschen sein will und sein kann und immer mehr zu entdecken, was das bedeutet im Alltag. Das ist Christsein. Aber das in Anspruch nehmen, was er sein will, das Licht unter anderem, das ist ja nur eine Sache. Jesus behauptet ja von sich ganz viele Dinge, die er ist. Und deswegen ist einfach mal die wichtigste Frage, bist du Kind Gottes? Und Kind Gottes wirst du nur durch Christus selber. Christ sein wird man durch Christus, wenn Christus in unser Leben hineinkommt, wenn wir ihn einladen, in unsere äußerliche Hülle, in unseren Körper reinzukommen. Dann wird's hell. Und dann klingt dieses auch Licht ohne Ende überhaupt nicht wie Energieverschwendung, weil wenn Christus das Licht in uns lebt, dann ist immer genug Licht da. Dagegen, wenn ich versuche, aus eigener Kraft Licht zu sein und das Licht der Welt, Christus, lebt nicht in mir, dann ist das eine furchtbar anstrengende Sache. Da muss man immer Energie sparen. Und viele Christen kommen manchmal vor wie Energiesparer. Wenn man selber versucht, Licht zu sein, dann ist es genau das Gegenteil von Licht ohne Ende. Christus, das Licht. Jetzt ist die große Frage, eigentlich haben wir es ja schon geklärt, gell? Aber wann fällt denn so ein Licht auf? Und ich mache das jetzt einmal, ich zünde das jetzt einmal an. Das Licht hier, ich mache das jetzt nur mal bei der Kleinen hier. So, dann haben wir so Teelichtle. Und es ist jetzt so, wenn man das hier anzündet, in so einem hellen Gottesdienstraum, hat man sogar noch Scheinwerfer, das Sonnenlicht scheint rein und so weiter. Da fällt das kleine Licht jetzt gar nicht groß auf. Und das ist was wir Christen manchmal total vergessen. Wenn man mal ins Johannesevangelium reinschaut, dort wo Jesus Christus eben darüber spricht, dass er das Licht ist, im Johannes Kapitel 1, da steht mal über Jesus Christus gleich ganz am Anfang, also Johannes Evangelium Kapitel 1, die Verse 4 und 5, da steht über Jesus Christus, in ihm, in Jesus war Leben und das Leben war das Licht der Menschen. Und das Licht scheint in der Finsternis und die Finsternis hat es nicht erfasst. Ist eigentlich total logisch, Licht scheint in der Finsternis. Die kleine Laterne hier jetzt in diesem Gottesdienstraum, das fällt kaum einem auf. Aber diese kleine Laterne bei uns irgendwo im Eingangsbereich, wenn es dunkel wäre und so Licht drinnen gewesen wäre, dann hätte ich die sofort wahrgenommen. Aber weil kein Licht drin war, ist sie mir nie aufgefallen für viele Jahre. Licht scheint in der Finsternis. Meistens dann, wenn alles kaputt zu sein scheint, wenn es ganz arg schwierig ist, kommt das Licht oft viel besser zum Ausdruck, als wenn alles flutscht und alles läuft im Leben. Ich habe da vor einigen Jahren schon eine Geschichte gelesen, die hat mich wirklich tief berührt damals. Das war eine Opernsängerin und die hatte eine sehr erfolgreiche Aufführung, war eine Christin. Und nach dieser Aufführung sind sie eben noch in der Umkleidekabine zusammengesessen und haben noch ein bisschen was getrunken und es gefeiert, dass so gut gelaufen ist. Und irgendwann hatten die alle relativ viel getrunken und dann haben die angefangen, diese Frauen, es waren nur Frauen, darüber zu reden, mit wie vielen Männern sie schon geschlafen haben. Und die erste hat losgelegt und was weiß ich was vorgelegt und dann ging so Reihe um und jeder hat halt noch eins draufgesetzt und irgendwann war dann die Reihe an dieser Frau, die eben Christin war. Und die ist schier in Erdboden versunken, weil sie nur einen einzigen Mann hatte und mit dem war sie schon über 20 Jahre verheiratet. Und dann hat sie das halt gesagt, dann war schallendes Gelächter und sie ist ganz betroffen nach Hause gefahren und hat gedacht, ach, hoffentlich sehe ich die nie wieder. Und dann hat sie geschrieben in diesem Artikel, innerhalb von 2 Monaten hat jede einzelne Schauspielerkollegin sie angerufen, angeschrieben oder angesprochen, wie sie das schaffen würde. Und sie würden sich eigentlich so nach sowas sehnen. Und da habe ich gedacht, krass, Licht scheint in der Finsternis. Je dunkler es ist, desto weniger musst du versuchen, Licht zu sein, du bist einfach Licht. Das Problem der meisten Christen ist nicht, dass sie das Licht nicht haben, sondern das Problem der meisten Christen ist, dass sie ganz arg oft in Umfeldern sind, wo lauter andere Lichter sind. Und was passiert dann? Man schaut nur drauf, wer hat denn das hellste Lichtlein? Und wisst ihr was, das ist eigentlich totale Energieverschwendung. Wenn da noch mehr Lichter sind, wo eh schon lauter Lichter sind. Jesus sagt, das Licht scheint in der Finsternis. Ein weiteres Problem ist, bei dieser Laterne zum Beispiel, das sieht man echt gut anhand von dem Beispiel, die hier, die ist jetzt schon relativ alt und verrostet, da blättert so langsam die Farbe ab. Gell, die hier, die sieht jetzt noch relativ neu aus, ist schön poliert und so weiter. Die Gläser sind auch noch ein bisschen sauberer, ich weiß nicht, ob ihr das von da von hinten seht. So, da sind die Gläser relativ dreckig. Aber was wir so machen oft als Christen, wir versuchen so zu leben, dass die Laterne außen schön aussieht. Also wenn ich jetzt hier in die Runde so schaue, vom Livestream, gell, euch sehe ich nicht zu Hause, habt ihr Glück gehabt, aber wenn ich euch so anschaue, ihr seid einfach hübsche, nette Menschen, ihr seid ordentlich angezogen und so weiter. Also ihr seid auf jeden Fall mal Laternen, die sehen äußerlich, sehen die echt gut aus. Wir tun alles dagegen, um nicht so auszusehen in unserem Alltag als Kinder Gottes. Und Christen sind oft Menschen, die sind moralisch gut, die leben ordentlich, die gehen regelmäßig zur Arbeit, die tun lauter gute Dinge. Aber die Frage ist, sehen Menschen Christus in uns? Oder sehen sie einfach eine gute Person? Kolosser 1, Vers 27, da sagt es der Paulus mal, Christus in euch, die Hoffnung der Herrlichkeit. Also wenn wir uns wünschen, dass Menschen Gott begegnen, Herrlichkeit, Gottes Herrlichkeit begegnen, dann geht es nur durch Christus. Nicht durch das, was du und ich zu bieten oder zu bringen haben. Egal wie schön wir äußerlich sind, das ist nicht das, was Menschen hinweist auf die Herrlichkeit Gottes. Sondern Christus in uns ist die Hoffnung, dass Jesus Gottes Herrlichkeit sichtbar wird. Und wisst ihr, ich kenne es ja von mir selber, so oft ist man so fokussiert auf das Äußere, dass man das Innere dabei ganz unter den Tisch fallen lässt. Licht scheint in der Dunkelheit. Und deswegen sagt Gott eigentlich in Bezug auf dieses Ihr seid das Licht der Welt. Durch die komplette Bibel hindurch gibt er uns eigentlich nur einen Appell. Nicht versucht, kräftig Licht zu sein, sondern er sagt, schaut mal, wie eure Laterne von innen aussieht. Weil je sauberer die Scheiben sind, desto heller kann das Licht nach außen strahlen. Wenn du Kind Gottes bist, lebt Christus in dir. Immer. Jeden Moment deines Lebens. Egal, ob du dich schön und hell fühlst oder jung und dynamisch oder ob du dich alt und unbrauchbar fühlst, das ist völlig egal. Dann lebt Christus in dir, das Licht der Welt. Aber das, wozu Gott uns einlädt, immer wieder neu ist zu überlegen, wie sieht denn unsere Laterne von innen aus? Die Scheiben, wie sehen denn die aus? Sind die sauber, damit das Licht tatsächlich nach außen ausscheinen kann? Ungefiltert, ungetrübt. Und ich lese euch da mal ein paar Verse vor. Ich habe euch das vorher erzählt, dass ich viel Sport gemacht habe, deswegen gefallen mir diese Verse besonders im Hebräer. Kapitel 12. Da schreibt der Autor vom Hebräerbrief mal Folgendes. Auch an Menschen, die sagen, ja, wir sind mit Jesus unterwegs. Er sagt, deshalb lasst nun auch uns, da wir eine so große Wolke von Zeugen um uns herum haben. Und dann sagt er zwei Dinge. Jede Bürde und die uns so leicht umstrickende Sünde ablegen und mit der Ausdauer laufen den vor uns liegenden Wettlauf. Also er spricht darüber, diese lange Distanz. Das Wort, das hier vom Urtext her benutzt wird, ist das, was eigentlich für Marathon steht oder für lange Distanz, also kein Sprint. Und er sagt, wir müssen manche Dinge ablegen, damit wir den Lauf gut vollenden können. Und dann sagt er weiter, wie machen wir das? Indem wir hinschauen auf Jesus, den Anfänger und Vollender des Glaubens, der um der vor ihm liegenden Freude willen die Schande nicht achtete und das Kreuz erduldete und sich gesetzt hat zur Rechten des Thrones Gottes. Und dann steht es nochmal drin, denn betrachte den, der so großen Widerspruch von den Sündern gegen sich erduldet hat. Warum? Damit ihr nicht ermüdet und in euren Seelen ermattet. Also zweimal in drei Versen sagt Gott uns hier, hey, wir sollen auf Christus schauen. Nicht auf die Laterne, sondern auf das Innenleben der Laterne, auf Christus. Wer ist denn Jesus in unserem Alltag? Und dann sagt er, wir sollen zwei Dinge ablegen, die Scheiben dreckig machen, könnte man sagen, damit wir nicht ermatten und träge werden oder die Scheiben düster werden. Und er sagt dann zwei Dinge, Sünde und Bürden sollen wir ablegen. Und das macht ja brutal viel Sinn in Bezug auf Wettkampfsport. Jetzt unsere Tochter zum Beispiel, die ist im Leichtathletik. Und im Leichtathletik, was würdet ihr sagen, was ist eine Sünde und was ist eine Bürde? Nehmen wir mal an, keine Ahnung, 1000 Meter Lauf oder 5000 Meter Lauf, egal. Was würdet ihr sagen, was ist beim 1000 Meter Lauf Sünde und was ist eine Bürde? Oder was ist der Unterschied? Was ist das? Eine Sünde, okay. Schlechte Schuhe, Sünde. Jetzt kommen wir der Sache schon näher. Frühstart ist Sünde. Gell? Das ist offiziell verboten. Da wirst du disqualifiziert. Oder zum Beispiel, was ist noch Sünde? Doping, genau. Und wenn einer sündigen würde beim Sport, würde man sofort sagen, so, wie kann man so blöd sein mit dem Feuerspielen? Die wissen ja, dass da Dopingkontrollen gibt. Das sagen immer die zu Hause hocken auf den Plätzen, keinen Muckser machen. Gell? Und die sagen dann, ja, hätten es doch wissen müssen. Also Sünde sind Dinge, die sind offiziell verboten. Bürden sind nicht offiziell verboten. Also wenn du dir den Bauch vollhaust, das ist nicht verboten. Du kannst dich so voll fressen, wie du willst, direkt vom 1000-Meter-Lauf. Das ist nicht verboten. Weißt du warum? Weil du selber so blöd wärst, wenn du das tun würdest, du würdest nie den Wettkampf gut bestreiten oder gewinnen können. Und deswegen gibt es viele Dinge im Wettkampfsport, die sind nicht verboten und trotzdem sind es Bürden. Zum Beispiel könntest du auch sagen, ja, wenn es bei den 1000 Metern zwischendurch regnet hat, dann nehme ich auf jeden Fall mal einen Schirm mit. Oder du könntest sagen, ja, mit den Spikes, die sind zwar leicht, aber wenn es regnet, kriege ich nasse Füße, zieh lieber Gummistiefel an. Man könnte auch sagen, ja gut, 1000 Meter, manche brauchen da nicht so lange, aber wenn du ein bisschen länger brauchst, halt dann nehme ich auf jeden Fall noch einen Energieriegel mit oder einen Müsliriegel oder was auch immer. Oder einen Rucksack am besten, dass ihr noch was zum Trinken dabei habt, dass ich nicht dehydriere. Ist ja auch so Thema heutzutage. Und weißt du was, kannst du alles machen, wird dir keiner verbieten. Aber es macht dich langsam. Und so ist es im Leben als Kind Gottes ja auch. Es gibt manche Dinge im Leben als Kind Gottes, das bezeichnet die Bibel als Sünde. Als Dinge, die sind offiziell verboten. Und wenn man sündigt, dann wird die Scheibe von innen dreckig. Das heißt, Christus lebt immer noch in mir, keine Frage. Aber weil die Scheiben so verdreckt sind, kann das Licht nach außen gar nicht mehr sichtbar werden. Aber ich glaube, bei den vielen, vielen Christen ist es gar nicht das Thema. Wir leben ja oft in den großen Dingen zumindest einigermaßen richtig, auch wenn wir immer wieder schuldig werden. Ich glaube, das Thema, das viel, viel präsenter ist bei uns, vor allem im Westen, westlichen Christenheit, ist das Thema Bürden, die die Scheiben betrüben, die Jesus hindern, nach außen zu scheinen. Und Bürden sind Dinge, die sind nicht offiziell falsch oder verboten. Aber die halten uns ab, auf Jesus allein zu schauen. Und mit dem Bewusstsein durch den Alltag zu gehen, ich bin Teil vom Licht der Welt, weil Christus in mir lebt. Und meistens, das ist ja das Irre daran, sind Bürden die Dinge, von denen wir sagen würden, das ist ein Segen. Segen Gottes. Also mal ganz ehrlich, ich war ein sehr materialistischer Mensch, bevor ich Jesus kennengelernt habe. Bei mir ging es immer nur um Geld und Haben und Erfolg. Dann habe ich Jesus kennengelernt und irgendwie hat sich das alles so verändert und eins der grundlegenden Dinge, die mir auf einmal völlig egal war, ist, was habe ich denn? Also ich hatte damals mit 16 schon mein erstes Haus gezeichnet, ich bin gelernter Zimmerer, war für mich immer ganz wichtig. Und dann habe ich Jesus kennengelernt, auf einmal ist es so ein bisschen in den Hintergrund gerutscht und ich war eigentlich an einem Punkt, wo ich gesagt habe, ja, ich will eigentlich gar kein eigenes Haus, uns ist es völlig genug, in Miete zu wohnen. Jetzt hat Gott im wahrsten Sinn des Wortes uns vor ein paar Jahren ein Haus geschenkt. Wir alle würden sagen, in unserer Familie, es war ein Wunder, ein Geschenk Gottes. Und trotzdem merke ich, dieses Geschenk, das lenkt mich manchmal ganz schön ab von anderen Dingen. Wir sind dankbar, ohne Ende für dieses Haus. Und trotzdem ist es manchmal wirklich eine Bürde, weil ich muss da Energie rein investieren, ich muss Zeit rein investieren, ich muss mich drum kümmern. Das sind alles legitime Sachen. Aber ich merke manchmal, in Bezug auf das Licht, da lasse ich mich ablenken. Und wenn eins auf uns zutrifft als westliche Christenheit, dann würde ich einfach dieses Wort nennen, abgelenkt. Von dem, worum es eigentlich geht. Das sagen alle anderen Christen aus der Welt in Bezug auf uns. Ein guter Freund von mir war auch sehr erfolgreich. Damals hat er noch nicht gekannt, da wären wir uns wahrscheinlich auch nie begegnet. Und da hat er einen ganz massiven Burnout gehabt und er hat gesagt, Gott, wenn du mich da rausholst, dann mache ich das, was du willst, ganz egal, was das ist. Und dann hat Gott ihn da rausgeholt, es war wirklich ein Wunder, ein Geschenk. Und dann hat er gesagt, ich habe so viel Zeug, das beschwert mich so im Leben. Der war so ein Auto-Freak. Hat da was weiß ich was für alles, schnelle Autos gesammelt und so weiter, hatte ein Riesenhaus, alles Mögliche. Und dann hat er angefangen, das systematisch einfach loszuwerden, weil er gemerkt hat, das macht mich langsam im Leben. Jetzt leben sie in einer Mietwohnung, obwohl sie sich locker was anderes leisten könnten. Sie haben nur noch ein Auto für ihn und ein Auto für sie, ist ja auch schon viel, aber im Vergleich zu vorher ist wirklich, sie haben ganz viel losgelassen. Sie haben nur noch einen kleinen Kellerraum unten, weil sie gesagt haben, wir wollen gar nicht mehr ansammeln, wie das, was da reinpasst. Und er hat gesagt neulich zu mir, er ist noch nie so leicht durchs Leben gegangen. Ihm ist noch nie leichter gefallen, Jesus nachzufolgen. Und darüber nachzudenken, was ist denn Gottes Plan für mein Leben? Was will er denn eigentlich von mir in meinem Alltag? Und das ist es, wenn wir nicht auf Christus schauen, da wird man ganz schön schnell müde, wir alle. Das, was Jesus hier sagt, ist, ihr seid das Licht der Welt und wir sollen das Licht nicht unter den Scheffel stellen. Der Scheffel, das war so Hohlmaß damals, 9 Liter ungefähr waren das. Und stell dir einfach mal vor, ich würde so einen Mülleimer, so einen richtig dichten, da ist jetzt keiner da, da hat jetzt nichts gefunden, aber ich würde so einen richtig dichten Mülleimer einfach da oben drüber stellen. Erstmal wäre das Licht nicht mehr sichtbar für andere. Das Zweite, was passieren würde, ist, wahrscheinlich würde früher oder später das Licht ausgehen. Und zwar deswegen, weil kein Sauerstoff mehr darunter ist. Und deswegen sagt Gott, wir sollen das Licht nicht unter den Scheffel stellen, sondern wir sollen es aufs Lampengestell stellen, so dass es jeder sehen kann. Und wisst ihr, das ist eine gute Frage, die wir uns vor allem im Westen stellen müssen. Was heißt denn für uns Lampengestell? Ich glaube, manchmal ist ein Gemeindehaus ein Scheffel. So viele Lichter hier drin, das sieht kein Mensch von draußen. Menschen, die verfolgt werden aufgrund ihres Glaubens, haben das Problem nicht. Die sind immer sichtbar, egal wo die hingehen. Und das Interessante ist, während sich in manchen Ländern der Welt unglaublich viel tut, geistlich gesehen, ist es bei uns relativ zäh im Westen. Und das hat bestimmt viele Gründe. Ich behaupte überhaupt nicht, das ist der Grund, aber vielleicht ist es ein Grund. Jesus Christus sagt, ihr seid das Licht der Welt. Jeder Jesus-Nachfolger, der Christus in sich hat, ist Teil vom Licht der Welt. Und ich finde dieses Bild so schön, wenn du bei Dunkelheit in den Flughafen reinfliegst. Weiß nicht, ob du das schon mal gemacht hast. Da ist nicht ein einziges Licht und das ist so hell und deswegen kommt der Flieger an. Sondern es sind eigentlich ganz viele kleine unscheinbare Lichtchen, aber die Gesamtheit von dem Ganzen, die bringt den Flieger wieder sicher da rein. Und weißt du, das ist ein super Bild für die Gemeinde. Es geht gar nicht darum, dass du eine super helle Leuchte bist oder ich noch ein bisschen heller oder noch ein bisschen was auch immer. Sondern eigentlich geht es nur darum, dass jeder mit dem Bewusstsein durch den Alltag geht. Christus lebt in mir. Er ist das Licht. Und was in meinem Leben hindert das Licht, Christus nach außen sichtbar zu werden? Vielleicht ist es Schuld. Und du weißt es ganz genau. Dann geht es darum, das zu bereinigen, die Scheiben von innen zu putzen. Vielleicht ist es eine Bürde, was eigentlich ein Geschenk Gottes ist, aber das macht dich träge und langsam und lenkt dich immer wieder von dem ab, worum es eigentlich geht im Leben als Kind Gottes. Dann ist vielleicht einmal Zeit, Frühjahrsputz zu machen, selbst jetzt im Herbst, die Scheiben zu putzen. Ich will euch zum Abschluss ein paar Fragen stellen. Die erste Frage ist ganz einfach, bist du Kind Gottes? Weil du bist nur Kind Gottes, wenn Christus in dir lebt. Alles andere macht dich vielleicht christlich oder christlich-religiös, aber nicht zu Gottes Kind. Die zweite Frage ist, wohin trägst du das Licht? Wenn Christus in dir lebt, trägst du es in die Dunkelheit? Oder schaust du, dass du so viel wie möglich mit anderen Lichtern zusammen bist? Eine weitere Frage, wie sieht deine Laterne von innen aus? Weißt, früher oder später wird man alle so aussehen wie die. Das ist, wenn sie neu ist. Wenn die mal zeitlang draußen hängt, dann sieht sie so aus und irgendwann ist sie halt kaputt. Dann schmeißt man sie weg. Das ist unser Körper, unsere körperliche Hülle. Wir haben da vorher vom Papa vom Thomas gehört, der ist jetzt, die körperliche Hülle, die ist gestorben. Aber ein guter Freund von mir hat einmal gesagt, als Christ stirbt man auch, aber man ist keine Sekunde tot. Und das ist die Realität als Kind Gottes. Wenn Jesus in mir lebt, wenn ich sein Leben in mir trage, ewiges Leben. Also deswegen die Frage, wie sieht die Laterne aus bei dir von innen? Und dann die große Frage, die kannst du dir individuell stellen, die könnt ihr vielleicht euch als Gemeinde stellen. Steht dein Licht unter dem Scheffel oder steht euer Licht unter dem Scheffel? Oder was bedeutet es für euch persönlich, das Licht auf das Lampengestell zu stellen? Und um darauf nochmal Bezug zu nehmen, für uns persönlich als Familie, was das für uns bedeutet, will ich euch da mal kurz noch mit reinnehmen in dieses Projekt, von dem wir vorher gesprochen haben, Creedle. Weil die meisten Leute können damit nicht viel anfangen. Zuerst denkt man, noch mehr digitales Zeugs. Und ganz ehrlich, ich habe mich am Anfang auch gefragt, kann ich das ethisch überhaupt vertreten? Weil was ich damit fördere, ist, dass junge Leute, auch ältere Leute, noch mehr online sind mit sowas. Aber mal ganz ehrlich, die meisten Leute sind eh ständig online. Die Frage ist nur, was für Daten bekommen sie? Mit was füttern sie ihr Hirn und ihr Herz? Weil aufgrund von den Daten werden sie ihr Leben leben und ihre Entscheidungen treffen. Vor allem das, was unbewusst passiert. Und deswegen haben wir gesagt, wir wollen was anfangen, was gute Daten wieder in den Alltag von den Menschen bringt. Jetzt kannst du mal einschalten, die Präsentation. Also Creedle steht ganz einfach für Creed und Creed ist das englische Wort für Glaubensbekenntnis. Und Creedle, da soll es eigentlich nur darum gehen, dass Jesus Christus digital sichtbar wird für Menschen. Ich klicke da gleich mal so ein bisschen durch. Also das ist so die Zielsetzung von diesem ganzen Ding. Gemeinsam Jesus Christus digital sichtbar zu machen. Und deswegen ist ganz wichtig zu verstehen, Creedle ist keine neue Organisation in dem Sinn, die ein neues Missionswerk ist oder sonst irgendwas. Sondern eigentlich soll Creedle ein Netzwerk werden von allen möglichen Christen und Leuten, die sich da einbringen und Dinge mit umsetzen, damit das was Großes werden kann, das tatsächlich auch wahrgenommen wird in der Bevölkerung. Die Bilder, die ihr seht hier, das sind alles Leute, die mit involviert sind. Die Deutschen müssen ja immer Probleme haben. Warum braucht es überhaupt sowas? Und ich sage euch mal ein Problem und dann gehe ich da relativ schnell durch. Ich weiß nicht, ob dir das bewusst ist, aber allein in Deutschland suchen über Google im Monat 130.000 Menschen nach Jesus Christus. Jeden Monat. Stellen 130.000 Menschen oder sogar mehr Fragen zu Jesus Christus. Das sind manchmal ganze Fragen, manchmal sind es kombinierte Suchbegriffe, wie zum Beispiel Jesus Christus und Weihnachten oder solche Sachen. Wenn du 130.000 Menschen im Monat erreichen wolltest, überlege mal, wie viel Manpower bräuchtest du da? Was für Gemeindehäuser bräuchtest du, um so viele Menschen erreichen zu können? Und das sind keine Menschen, die du irgendwie von der Straße reinprügeln musst in ein Gemeindehaus, sondern das sind Menschen, die suchen nach Jesus Christus. Wisst ihr, wir Christen leben manchmal immer noch in der Illusion, ja, wenn jemand wirklich auf der Suche ist, der wird zu mir kommen und mir Fragen stellen zu Jesus. Ja, schön wär's. Weiß nicht, wann du das letzte Mal erlebt hast. Aber ich würde behaupten, das passiert relativ selten. Das gibt's, Gott sei Dank noch. Aber die meisten Menschen, wenn die suchen, die suchen über Google. Und das sieht man da dran. Das ist nur Jesus Christus. Da ist noch nicht Gott dabei, nicht Gemeinde dabei, nicht Kirche dabei, nicht Glaube dabei. Nur Jesus Christus. Das können wir alles lassen. Gibt noch viele Probleme. Jetzt schau mal an. Warte mal. Das ist die Seite, die auf die Leute kommen, wenn sie über Google nach Jesus Christus suchen. Das sind die Treffer, die sie bekommen. Und das ist wichtig zu verstehen, das ist jetzt ein, man nennt es jungfraulicher Browser. Also ein Browser, der eben nicht durch Cookie-Einstellungen schon vorbelastet ist. Wenn du als Christ ständig nach Jesus suchst, wirst du andere Resultate bekommen, wie jemand, der das erste Mal nach Jesus sucht online. Aber wenn jemand nach Jesus sucht online, dann bekommt er diese Resultate. Wikipedia ist fast immer vorne dran. Die Mormonen sind fast immer unter den Top 5. Die Mormonen haben gerade mal 10.000 Mitglieder in Deutschland, aber digital sind sie sehr gut aufgestellt, weil sie wissen, da finden uns die Menschen. Dann gibt es mal irgendeine Dokumentation, das ist in dem Fall von Planet Wissen. Irgendwann kommt dann tatsächlich mal eine richtige Antwort. Da steht jetzt evangelisch dran, sollte eigentlich evangelistisch sein. Das, was da drin steht, kann man auf gut Deutsch sagen, versteht kein Mensch. Und es ist ja auch nicht einladend hin zu Jesus. Dann kommt das ökumenische Heiligenlexikon und so weiter. Also solche Antworten finden da Menschen, wenn sie über Google nach Jesus suchen. Ja, darum, gell? Ja, das sind alles noch Probleme. Also es gibt viele Probleme. Jetzt tut es nicht mehr weiter. Muss ich da hoch? So, genau. Also das ist ein relativ großes Unterfangen. Letztendlich könnte man sagen, es sind lauter einzelne Plattformen und Module, die ganz unterschiedliche Schwerpunktsetzungen haben, aber das Ziel haben, den kompletten Alltag von uns Menschen abzudecken und Jesus von allen Seiten und Aspekten wieder digital in das Leben von uns Menschen hineinzubringen. Und die erste Version, an der wir gerade dran sind, die ist teilweise schon live gegangen. Cradle Rocks ist zum Beispiel als christuszentrierte Datenbank, da sind die Fragen beantwortet, die Menschen tatsächlich über Google stellen. Also diese 130.000 Suchanfragen, die Fragen werden auf dieser Plattform beantwortet. Und diese Plattform, die ist ganz spezifisch nur auf eins ausgelegt, die hat ein Hauptziel. Menschen, die über Google oder ChatGPT irgendwelche KIs Jesus Christus suchen, die müssen Jesus Christus finden. Ihr könnt mal die Info-Website kurz einblenden. Ah ne, das passt, Cradle Rocks, genau, das ist die Plattform. So sieht die aus. Also da hat man oben so eine Suchleiste wie bei Google, du kannst mal Kreuz oder sowas eingeben, ist völlig egal, was du eingibst, und dann kriegst du sofort alle Resultate, die in Bezug auf dieses Wort was damit zu tun haben. Dann haben die Leute hier immer so einen Kurztext, ein schönes Bild dazu oder passendes Bild dazu. Und dieser Kurztext zum Beispiel ist der Text, der bei Google initiiert wird. Wenn du da ein bisschen runterscrollst, dann kannst du auf Weiterlesen klicken und dann kommst du zu der vollständigen Antwort. Und dann hast du eine Antwort, da sind mittlerweile über 170 Theologen aus ganz Deutschland involviert. Alle großen Ausbildungsstätten, die solide und klar stehen theologisch, sind da mittlerweile mit involviert. Es ist phänomenal, was Gott da tut. Und wenn du dann auf so eine Bibelstelle draufklickst, dann kriegst du automatisch, normalerweise, das ist komisch, gell? Vorher hat es funktioniert. Also die Bibelstellen, die sind Hyperlinks, nennt man das, und dann kommst du automatisch rein. Jetzt will er nicht. Also es geht eigentlich immer, gell? Das ist der klassische Vorführeffekt. Da kommt auf der Seite gleich die Bibel eingeblendet, wo Leute tatsächlich in der Bibel nachlesen können. Weil uns ist es ein Anliegen, die sollen nicht irgendwas lesen oder hören, sondern soll das lesen, was Jesus Christus sagt über uns Menschen. Ja, dann lassen wir es einfach. Haut nicht hin, gell? Jetzt kannst du mal auf Google gehen. Also jetzt sind wir direkt in Google und da steht schon drin, wann hat Christus gelebt? Also wenn du diese Frage zum Beispiel googelst, also du Nicht-Christen kennen ja die Plattform nicht, sondern Nicht-Christen suchen über Google. Und wenn du mal, wann hat Christus gelebt, googelst, dann kannst du mal runterscrollen, also Wikipedia kommt zuerst, der Jürgen Höfling, wer auch immer das ist, kommt als zweiter, als drittes kommt jetzt schon Cradle. Und das Ziel ist, dass diese eine Plattform, das ist nur das eine Modul von diesem riesen Ökosystem, Topical Authority hat, das heißt Themenautorität in Bezug auf den Namen Jesus Christus. Das heißt, alle Antworten, die da drin sind, sollen über Zeit unter den Top-Treffern kommen bei Google. Weil zum Beispiel die ganzen künstlichen KIs oder die künstlichen Intelligenzen, die ziehen ihre Daten überwiegend aus den ersten drei oder ersten fünf Treffern. Das heißt, wenn du da vorne nicht mitmischst, kommen die Antworten nicht aus deinem Datenpool, sondern eben von Wikipedia, von den Mormonen und von sonst irgendjemand. Also wir haben tatsächlich schon Tests gemacht jetzt mit ChatGPT und haben die ersten Antworten schon über Cradle bekommen. Also mit Daten aus Cradle raus. Und das ist das Ziel von dem Ding. Jetzt können wir mal wieder auf die Präsentation gehen. Jetzt sagen vielleicht viele von euch, ja, dann versumpfen die Menschen ja bloß noch online. Und genau das wollen wir nicht. Cradle Maps, diese dritte Plattform, die da noch dazu kommt, ist ein Connector zu Christen vor Ort. Das ist kein Gemeindefinder, weil die meisten Gemeindefinder, die es gibt, da gibt es relativ große, die funktionieren alle nicht. Hat ganz unterschiedliche Gründe. Aber was uns wichtig ist, ist nicht möglichst viele Daten da drin zu haben, von irgendwelchen Gemeinden, wo teilweise keine Ansprechperson mehr dabei ist, sondern aktive Profile zu haben von Menschen, die bereit sind, mit Suchenden in Verbindung zu treten. Das kann eine Gemeinde sein. Es kann aber auch ein Hauskreis sein, der sagt, ja, wir wollen zur Verfügung stehen. Das kann eine Royal Rangers Arbeit sein. Das kann irgendjemand sein, der sagt, ja, ich mache einen Lauftreff und ich will das halt nutzen, um mit Menschen ins Gespräch zu kommen in Bezug auf Jesus Christus. Ist ganz egal. Dass Menschen so schnell wie möglich einen Kontakt haben zu Menschen, die an Jesus glauben und Jesus kennen, irgendwo dort, wo sie zu Hause sind. Die zweite Version, und das Brauchen wir jetzt nicht für, das sind eigentlich ein paar andere Plattformen, einfach die andere Schwerpunkte wieder haben. Creedle Media ist zum Beispiel so eine Content-Plattform. Viele von euch haben jetzt den Film auch gesehen von diesen Real-Life-Guys, oder? War da schon jemand drin? Der ist jetzt, in manchen Kinos wird er gezeigt. Und der, der das mit initiiert hat, der Christopher Schacht heißt, der setzt diese Creedle Medias-Plattform um, in diesem Ökosystem. Also es sind alles Leute, die sich untereinander vorher zum Teil gar nicht gekannt haben, die aber irgendwas von Gott auf dem Herzen haben oder schon tun, die klinken sich da ein, um in diesem riesigen Ökosystem einzelne Module umzusetzen, damit Menschen mit Jesus im Alltag konfrontiert werden. Und im Idealfall kann das dann in ein paar Jahren so aussehen, wenn Gott es so weiter bestätigt. Das sind lauter einzelne Plattformen. Jedes einzelne von diesen Dingern. Die haben ganz unterschiedliche Schwerpunkte. Die sind aber alle verbunden, man könnte sagen, durch ihr Herzstück. Das sind einfach die Bilder hier. Und dieses Herzstück ist eine Suchmaschine. Mit viel künstlicher Intelligenz, mit Sicherheitsvorkehrungen. Die ist beinahe schon fertig programmiert. Und die verbindet diese ganzen in sich selber abgeschlossenen und autark laufenden Plattformen. Das heißt, wenn Gott es nicht so bestätigt, kann es sein, dass 80% von den Dingen, die ihr da seht, jetzt nie umgesetzt werden. Ist aber völlig egal, weil die ersten drei Module, die sind ja schon live und die laufen schon. Das heißt, die ranken schon und die weisen Menschen schon hin auf Jesus. Wenn Gott es bestätigt, dann hast du irgendwann ein riesen Ökosystem mit unterschiedlichsten Aspekten. Und wenn jetzt jemand, sagen wir mal, um die Weihnachtszeit googelt, Jesus Christus, Weihnachten, und er bekommt einen Treffer von Creedle, er geht auf Creedle, dann sagt ihm Creedle sofort, schau, andere haben auch noch das gelesen dazu. Oder da gibt es zum Beispiel noch ein Video, das ist Creedle Streams. Oder es gibt zum Beispiel ein Musikstück, das dreht sich um Jesus und Weihnachten. Und dann hat er alle mögliche Musik zur Verfügung. Da gibt es auch verschiedene Events, die drehen sich um das Thema Jesus Christus Weihnachten. Da kannst du mal hingehen und lauter solche Sachen. Also dass die Menschen wirklich reingeführt werden in wie so eine Customer Journey und da einfach Jesus begegnen können. Mit dem Ziel, immer mit dem Ziel, mit realen Menschen direkt vor Ort in Verbindung zu kommen. So schnell wie möglich. Das ist Creedle. Mal so ganz kurz skizziert. Und das ist das, was uns umtreibt. Was bedeutet, kannst ausschalten du, vielen Dank, Herr. Was bedeutet sein Licht nicht unter den Scheffel zu stellen, sondern aufs Lampengestell? Und für uns als Familie und für viele andere, da sind schon fast 300 Leute involviert mittlerweile, bedeutet es tatsächlich, da werden wir sichtbar in einer Welt, wo unglaublich viel Dunkelheit da ist. Aber es merkst jetzt schon, was an Licht reinbringt. Und die Frage ist, was bedeutet es für euch als Gemeinde, das Licht auf den Scheffel zu stellen? Was bedeutet es für dich persönlich? Weil Jesus Christus hat gesagt, ihr seid das Licht der Welt. Weil er in uns lebt. Jetzt bete noch. Jesus, ich danke dir einfach dafür, dass du das Licht der Welt bist. Und dass dich niemand ausbläst oder auslöscht, ganz egal wie viel Gegenwind kommt. Jesus, du bist Gott. Und Jesus, vergib mir, vergib uns, wo wir auf uns selber konzentriert sind, was wir sein können, was wir bewirken können, wenn wir versuchen, Licht zu sein, anstatt dir Raum zu geben in uns. Unsere Scheiben zu putzen, damit du heller nach außen scheinen kannst. Und Jesus, ich danke dir einfach dafür, dass du genau gleich hell und attraktiv scheinst, egal ob wir so eine alte, verschrumpelte Laterne sind, wo schon die Farbe abblättert, oder ob wir vielleicht so ganz hübsche, attraktive, große Laterne sind, die jedem sofort auffällt. Das ist völlig unabhängig davon. Du bist das Licht der Welt und du lebst in uns. Und Jesus, da will ich einfach beten hier für die Gemeinde, dass du ihnen zeigst, was bedeutet es, das Licht auf den, nicht unter den Scheffel zu stellen, sondern aufs Lampengestell. Ich will beten für uns persönlich, jeden Einzelnen, dass du uns zeigst, was bedeutet es, das Licht nicht zu verstecken irgendwo drunter, sondern so hinzustellen, dass tatsächlich die Menschen das auch wahrnehmen. Und Jesus, wenn hier noch jemand drin sitzt oder über Livestream heute zuschaut, der noch gar nicht dein Kind ist, in dem du noch gar nicht lebst, Jesus, da bete ich einfach darum, dass du ihm nachgehst und dass diese Person ihr Herz dir öffnet. Genauso wie man die Laternentür einfach öffnet, um das Licht
reinzustellen, dass du reinkommen kannst in dieses Leben und das Licht anzünden kannst. Jesus, wir beten dich an und wir loben und preisen dich. Amen. Jetzt wollen wir gemeinsam noch ein Segenslied singen.